Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Man kann sich's kaum vorstellen, aber tatsächlich gab es eine Zeit, als der Begriff Telefonjoker noch unbekannt war. Das war nämlich die Zeit in den 90er Jahren, als Quizshows auf ihren Beliebtheitstiefpunkt waren, als Formate wie Die Pyramide oder Erkennen Sie die Melodie längst ihren Reiz verloren hatten. Action war damals in. Aber dann wurden die Verantwortlichen bei RTL auf diese Show aus Großbritannien aufmerksam, namens Who Wants to be a Millionaire? Ja, und der Rest ist wie immer Geschichte. Unser erstes Thema heute hier in Medias Res. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Sofa, Dach, Grill oder Klo. Das war die allererste Frage damals, 1999, gestellt von Günther Jauch. Der Beginn einer medialen Erfolgsgeschichte, die heute 25 Jahre alt wird. Guido Meyer rekapituliert und hinterfragt ein Vierteljahrhundert, wer wird Millionär?
So, jetzt könnten wir eigentlich anfangen. Sind Sie bereit? Nicht so zittern. Und dann fangen wir ganz langsam an.
Betreutes Quizzen, das bietet Günther Jauch seit 25 Jahren an. Nicht immer, nicht bei allen Kandidaten. Die Freiheit nimmt er sich, denn das Format verträgt's.
Quiz hat in der Primetime in Deutschland lange Zeit nicht mehr stattgefunden. Wir haben einen Quiz gesehen mit Wer wird Millionär, wo wir uns überlegt haben, das könnte in der Primetime funktionieren, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass es unheimlich stark ist.
Matthias Alberti war Ende der 90er Jahre Programmmanager bei RTL und entwickelte die deutsche Version des britischen Formats Who Wants to be a Millionaire.
Wir haben 4 Testfolgen gemacht, um die Entwicklung abzuwarten. Wir haben festgestellt, bei den 4 Tagen hintereinander, wo wir von Freitag bis Montag gespielt haben, dass wir eine Quotensteigerung von 3,6 Millionen auf 7,6 hatten. Damit ist das Votum der Zuschauer ganz eindeutig.
Wie verabschiedete sich Ex-Bayern-Trainer Trapattoni bei der legendären Pressekonferenz im März 1998? Ich habe fertig. Danke, Anke. Ciao, ciao, Bambini. Oder alles wird gut.
Das Format wurde mittlerweile in 160 Ländern ausgestrahlt. Aber nicht überall war die Sendung so erfolgreich wie in Deutschland. Anderswo ist sie längst wieder eingestellt oder wanderte vom Abend ins Nachmittags- oder sogar ins Vormittagsprogramm.
Sicherlich ist neu gewesen, dass normale Menschen, also Laien, mitmachen konnten und durch ihr Wissen, durch ihre Spielfreude relativ zügig diese Faszination eines Gewinnes von sehr, sehr viel Geld realisieren konnten.
Anne Grüne ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Medien- und Kommunikationswissenschaften der Uni Erfurt. Sie betont, im Gegensatz zu den Nerds mit ihren Spezialgebieten im großen Preis, könne hier jeder mit Allgemeinwissen punkten.
Neu war sicherlich diese Beschäftigung des Moderators, also bei uns ja Günther Jauch, der sich viel Zeit genommen hat, privat mit diesen Menschen zu reden. Und diese Kombination aus einem klassischen Quizformat mit einem Unterhaltungsaspekt, einem Spielaspekt, hat gut funktioniert.
Denn in den USA und auch in anderen Ländern gleicht die Sendung eher einer teilnahmslosen Abfolge von Fragen, egal wer auf dem Stuhl sitzt.
Auch im arabischen Format, was ich vor einigen Jahren untersucht habe, haben sie stärker eine Orientierung auf die Abfrage von Wissen, auf ein ja eher bildungsbürgerliches Gespräch zwischen Moderator und Kandidaten und diese ja vielleicht gewisse Flapsigkeit, die den Unterhaltungsanteil ausmacht, die ist im deutschen Format sehr ausgeprägt.
Bildungsbürgerliche Gespräche, das war in der Tat nie der Anspruch von RTL. Im Gegenteil, je mehr Publikum erreicht wird und je mehr Zuschauer auch zu Hause mitraten können, desto besser.
Und auch die Dinge, die abgefragt werden, erschöpfen sich nicht. Also die gehen mit der Zeit. Das deutsche Format stellt sehr ab auf alltägliches Wissen, Diskurswissen, also das, was wir beispielsweise über Sport auch aus den Medien kennen, sodass die Anschlussfähigkeit für viele nach wie vor gegeben ist.
Also ich schwanke ein bisschen, ob es vielleicht C oder B ist. Kann natürlich auch A oder D sein.
Wissen Sie, das Problem bei der Sendung ist, das kann B sein, oder C, möglicherweise auch A und manchmal ist es auch D. Mhm.
Für die Erfurter Medienwissenschaftlerin Anne Grüne zeige sich bei guten Quizshows auch eine Art soziopsychologische Dimension. Gerade Wer wird Millionär sei mehr als ein Fernsehquiz, sondern offenbare einiges über den Gemütszustand der Deutschen.
Das ist ein unglaubliches Drama, wie Menschen mit dieser Situation umgehen, wenn sie vielleicht etwas nicht wissen. Das sind sehr ursprüngliche Erfahrungen des Spielens. Wenn wir das jetzt kulturtheoretisch betrachten, geht es ja zurück auf frühe Gemeinschaftsspiele, auf das Messen miteinander, wofür wir vielleicht auch gar nicht so viel brauchen, außer unsere Sprache. Wir brauchen nicht viel Equipment dafür, ne? Es geht einfach um das, was wir wissen, was wir im Kopf haben, was wir miteinander artikulieren können.
Womit der Weg frei wäre für die nächsten 25 Jahre. Ach so, richtig war übrigens Antwort A.
Ich habe fertig.
25 Jahre, Wer wird Millionär? Mittlerweile wieder nur eine unter vielen Quizshows, von Gefragt, Gejagt bis Der Quiz-Champion. Dazu die Quiz-Action-Unterhaltungs-Großformate, Wer stiehlt mir die Show zum Beispiel, das Zeitalter der quotenstarken Fernsehunterhaltung, manchmal sogar am Samstagabend. Ist das jetzt nun wieder zurück? Oder erfährt es eher nur eine kurze modernisierte Neuauflage? Und dann wäre ja noch die Wie-kommt's-Frage zu klären. Thomas Lückerath ist Journalist, er ist Chef des Medienportals DWDL und er ist ein ausgewiesener Experte und Freund der Unterhaltungsshow-Kultur im deutschen Fernsehen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ja, ist die große Samstagabend-Unterhaltung im Fernsehen jetzt zurück?
Die große Unterhaltung ist zurück und auch die große Show ist zurück. Ob es unbedingt der Samstagabend sein muss, darüber kann man streiten, denn wir alle, glaube ich, haben uns ein Stück weit dran gewöhnt, dass wir zeitsouverän konsumieren können, wann wir wollen. Aber die große Umarmung einer Showbühne, einer Gastgeberin, eines Gastgebers, ja, die beobachten wir gerade.
Wie kommt das?
Das ist eine Gegenbewegung. Ich meine, es gibt immer Moden oder manche sprechen gerne von Wellenbewegungen im Fernsehen. Wir haben vor 10 Jahren alle vom Golden Age of Television gehört, aus den USA kommend. Da ging es um die Serien. Die kennen und gucken wir alle auch sicherlich gerne. Aber die sind teuer, die sind oft auch risikobehaftet für die Anbieter. Und vor allem sind sie aber keine Unterhaltung für einen Abend. Und da kommen jetzt wieder Unterhaltungsshows ins Spiel. Da habe ich, sozusagen im Englischen würde man sagen, Instant Satisfaction. Ich gucke, ich habe 1 oder 2 Stunden Spaß. Ich muss mich aber nicht irgendwie auf eine ganze Staffel verabreden.
Ja, aber da muss ich nochmal genauer nachfragen. Sie haben die Wellenbewegung angesprochen. Mhm. Lange Zeit hieß es allerdings, diese großen Shows, um die man sich wie damals in der Steinzeit ums Lagerfeuer sammelt, die gibt es gar nicht mehr und die kann es auch gar nicht mehr geben, weil eben der Fernsehmarkt so divers geworden ist. Es gibt eben nicht mehr nur 3 Programme, sondern eben auch ja, Streamingdienste, ganz, ganz viele Programme. Wieso nun tatsächlich doch der Fokus auf erstens lineare Fernsehen an einem bestimmten Abend. Das ist doch alles ziemlich retro.
Das ist es in gewisser Art und Weise, das stimmt. Auf der anderen Seite, so ganz ungewöhnlich ist es nicht. Fairerweise muss man sagen, natürlich die Rekordquoten, die Straßenfeger von früher, die kommen nicht zurück. Bei großen Erfolgen von heute reden wir von weit geringeren Quoten. Aber die Verabredung zu einer gewissen Uhrzeit, die ist ja auch einer jüngeren Zielgruppe gar nicht so unbekannt. Also wer bei YouTube oder auch bei TikTok seinen Idolen folgt oder Accounts und Kanälen folgt, auch da werden Videos zu gewissen Uhrzeiten veröffentlicht, Premieren gefeiert, hingefiebert auf Live-Momente. Also diese mehr, dass wir alle uns nur noch zeitsouverän Sachen angucken, on demand, das war vielleicht zwischendrin auch ein bisschen die Märchenerzählung der internationalen Streamingdienste, denn auch die interessanterweise setzen ja durchaus auf Showformate, wenn wir uns LOL bei Amazon beispielsweise anschauen.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass es tatsächlich dann auch einige Formate gibt, die genuin in Deutschland entwickelt werden. Das war ja früher nicht der Fall. Nicht nur Wer wird Millionär, sondern auch alle möglichen anderen Formate. Stichwort Endemol, das war der große Player damals, der international Formate aus anderen Ländern eingekauft hat und die dann auch in Deutschland berühmt gemacht hat. Das scheint nicht mehr so ganz der Fall zu sein.
Die Unterhaltung hat sich da in Deutschland tatsächlich ein bisschen weiterentwickelt. Das Fernsehen war in Deutschland erst etwas später kommerziell, anders als beispielsweise in Großbritannien oder eben den USA. Und die non-fiktionale Unterhaltung, die hatte natürlich immer so ein bisschen den Ruf der einfacheren Unterhaltung, wurde also in Deutschland früher auch nicht wirklich ausgebildet. Es gab schlicht nicht die Schmieden, in denen solche TV-Ideen in großem Umfang entstehen konnten. Und das hat sich inzwischen längst geändert. Wir haben Ausbildungsplätze, wir haben Studiengänge, die sich auch dem widmen. Fiktional gab es das immer schon. Filme wurden immer schon produziert und dementsprechend Nachwuchs ausgebildet. Aber dass so eine Show wie Wer stiehlt mir die Show beispielsweise aus Deutschland entsteht, das ist sicherlich eine neue Welle der Unterhaltung und die tut dem deutschen Fernsehen oder dem Inhaltemarkt definitiv gut.
Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, Wer stiehlt mir die Show mit Joko Winterscheid, also eher das jüngere Publikum, was da angesprochen wird. Was ist noch anders an dieser Show, wenn wir jetzt mal auf die großen alten Klassiker im Vergleich schauen? Also ja, Wetten, dass oder vielleicht auch Wer wird Millionär?
Was ein Stück weit anders ist als viele Formate, ist die Live-Haftigkeit. Diese Sendung wird zwar aufgezeichnet mit Joko Winterscheid und seinen Gästen, aber es wird eben aufgezeichnet unter Live-Bedingungen. Sprich, wenn sich jemand verhaspelt, dann bleibt das drin, dann wird das thematisiert, dann lacht das Publikum darüber. Wir hatten schon mal ein Jahrzehnt der großen Formate. Sie sprachen gerade Wer wird Millionär an. Das waren so die Nullerjahre, so von 1999, 2000, 10 Jahre. Da kamen auch die ganzen Castingshows. Und da wurde Fernsehen überproduziert. Irgendwann. Man wollte es noch perfekter geschnitten, noch schneller gemacht. Und da hat man eben diese kleinen Momente leider oft rausgeschnitten, um es perfekter zu machen. Und Wer stiehlt mir die Show ist ein schönes Beispiel dafür, wie man einfach wieder auch diesen Live-Moment, den wir alle früher von Live-Shows mochten, weil man dabei sein konnte, wenn vielleicht was schief geht, dass man die drin lässt und eben nicht wegperfektioniert.
Ich reihe zum Schluss nochmal auf dem Retro-Charakter, den wir beide eben angesprochen haben, nochmal herum auf der Generation, Herr Lückerath, denn wir beide können uns noch an die Bademantel-Generation erinnern, zu der Sie und ich auch gehören. Also nach dem Baden am Samstag Wetten, dass vielleicht vorher noch die Pyramide schauen und dann Wetten, dass. Das ist längst eine ganz andere Generation. Ist da auch irgendwas jenseits dieses Retro-Kults, was diese Generation möglicherweise dazu bringt, sich wieder um dieses Fernsehlagerfeuer zu sammeln?
Definitiv ist es der Wunsch von Gemeinschaftserlebnissen, denn das Serielle, also der Serienhype der letzten 10 Jahre ist sicherlich toll, aber wir können uns selten darauf verständigen, was eigentlich so toll war in den Serien, weil jeder und jede guckt es in einem anderen Tempo. Mhm. Manche gucken eine ganze Staffel an einem Abend, manche über mehrere Wochen hinweg. Und eine Unterhaltungsshow, die von vielen gesehen wird, da kann ich mich am nächsten Tag gemeinschaftlich drüber unterhalten. Das heißt, ich habe tatsächlich wieder in klein diesen Lagerfeuereffekt. In ganz, ganz klein, beispielsweise auch bei einem Sender wie Nitro, einem RTL-Spartensender, wo Oliver Kalkofe und Peter Rütten die schlechtesten Filme aller Zeiten sezieren. Und dafür verabreden sich auch Menschen wieder zu einer fixen Uhrzeit, um gemeinschaftlich etwas zu gucken.
Die Show ist zurück, beziehungsweise das Comeback des Lagerfeuerfernsehens. Über die Hintergründe habe ich mit Thomas Lückerath gesprochen, DWDL-Chef und Journalist, hier in Medias Res. Eine Sportpause hat mir diesen Sommer nun wirklich nicht. Stichwort Olympische und Paralympische Spiele. Aber klar, natürlich, es gibt Sport und dann gibt es auch noch Fußball. Bundesliga und Champions League, was ja bekanntlich nicht nur ein Sport, sondern auch eine Art Lebenseinstellung sein kann. Die Entzugsphase ist inzwischen vorbei, die Bundesliga schon wieder in vollem Gange. Und Mitte September startet dann auch die reformierte Champions League wieder. In Sachen Fußballberichterstattung schauen wir jetzt mal genauer auf die großen Medien Süddeutsche Zeitung und Kicker. Denn die beiden starten, passend zum Saisonstart, nun eine Kooperation. Über die Absichten dahinter berichtet Kevin Barth.
Mehr Hintergründe, mehr Interviews, mehr Daten. Das verspricht das Sportmagazin Kicker für sein neues digitales Bezahlangebot Kicker Plus. Wer ein Abo der Süddeutschen Zeitung besitzt, kann Kicker Plus für die kommenden 6 Monate kostenlos hinzubuchen. Der SZ-Geschäftsführer Johannes Hauner erklärt dazu:
Wir glauben, dass sich unsere Sportberichterstattungen in den jeweiligen Häusern ergänzen und nicht substituieren. In erster Linie profitieren unsere Abonnentinnen und Abonnenten davon, dass sie nicht ein zusätzliches Abo abschließen müssen sondern das mit ihrem SZ-Abo machen können. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Signal für diesen Markt.
Alexander Wagner, der Chefredakteur des Kicker, hofft durch diese Kooperation auch darauf,
dass wir natürlich eine signifikant höhere Zahl von Nutzern gerade zum Start auch bekommen, aus denen wir dann auch Learnings ziehen können. Was wird genutzt? Was interessiert die Menschen? Und wie können wir unsere Angebote auch weiter ausbauen?
Zwischen beiden Unternehmen bestehe schon seit Jahren ein guter Austausch. Die Verantwortlichen der Süddeutschen hätten auch die Erfahrungen weitergegeben, die sie selbst bei ihrem Bezahlangebot gemacht haben. Laut dem Hamburger Medienökonom Christian Wellbrock ist so eine Zusammenarbeit gerade aus Sicht der SZ verständlich.
Wenn ich als Kunde das Gefühl habe, dass das Produkt immer wieder verbessert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass ich als Konsument oder Konsumentin kündige. Und ganz grundsätzlich, glaube ich, versuchen die überregionalen Verlage, sich auch ein bisschen mehr als so eine Art Zubringer für regionalen und Special Interest Content zu verstehen. Also so eine Art, man könnte es ja schon fast Mini-Google nennen.
Mit dem Kicker ist jetzt eine der größten deutschen Sportseiten Teil einer solchen Kooperation. Der Markt der digitalen Sportberichterstattung ist für Chefredakteur Alexander Wagner umkämpft.
Es gibt unabhängige Medien wie uns. Es gibt aber auch Vereinsplattformen, wo die Vereine natürlich ein ganz anderes Interesse haben. Nichtsdestotrotz haben wir eine sehr schöne Situation an dem Markt mit, wenn der Ball rollt, ungefähr 2,5 Milliarden Seitenabrufen monatlich.
Medienökonom Christian Wellbrock stellt fest, dass immer mehr kleine Fachportale in diesem Bereich auftauchen. Das erhöhe auch den Druck auf die etablierten Marken.
In der digitalen Welt, wo man alles auf dem Smartphone konsumieren kann und eben alle Anbieter auch die unterschiedlichen Medienformen bedienen, ist, glaube ich, die Wettbewerbsintensität auf jeden Fall gestiegen. Gleichzeitig muss man sagen, so der tiefe Sportjournalismus, der wird, glaube ich, nur von ganz wenigen betrieben. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade diese relativ exklusiven Inhalte in Zukunft an Marktrelevanz zunehmen könnten.
Mehrere Verlage setzen in der Sportberichterstattung bereits auf Partnerschaften. Focus Online verwendet verstärkt Artikel von Special Interest Seiten wie Tennisnet. Der Spiegel besitzt die Mehrheit am Magazin Elf Freunde. Schon vor über 2 Jahren kaufte die New York Times das renommierte Sportportal The Athletic für 550 Millionen Dollar. Christian Wellbrock rechnet nicht damit, dass Deals wie in den USA auch bald in Deutschland stattfinden.
Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und die können sich das auch erlauben, solche Angebote aufzukaufen. Das können eben die Süddeutsche oder der Spiegel nicht in demselben Umfang. Die haben ganz andere Mittel. Dementsprechend ist dann eine mögliche Strategie, dass man eben kooperiert.
Auch der Kicker macht so etwas nicht zum ersten Mal. Schon länger können die Nutzenden dort auf exklusive Videos des Sportstreaming-Dienstes DAZN zugreifen. Die beiden Unternehmen haben außerdem einen gemeinsamen Podcast. Auch die Kooperation mit der Süddeutschen wollen der Kicker und die Zeitung gerne langfristig anlegen, sagt Geschäftsführer Johannes Hauner.
Wir wollen schauen, wie intensiv unsere Abonnentinnen und Abonnenten Kicker Plus nutzen, welche Erkenntnisse auch der Kicker sammelt und dann auf Basis dieser Erkenntnisse schauen, wie wir unseren Abonnentinnen und Abonnenten auch in Zukunft den Kicker im Abo anbieten können und wie wir das vielleicht auch andersrum machen können, wenn der Kicker seine Digital-Abo-Basis im Laufe der nächsten 6 Monate ausgebaut hat.
Kevin Barth berichtete. Deutschlandfunk hier. Wo und wie genau findet sie eigentlich statt, die Radikalisierung von Islamisten? Diese Frage ist wieder präsent seit vorletzter Woche. 3 Menschen sind in Solingen getötet worden. Die Terrormiliz IS behauptet, dass der Mörder in ihrem Auftrag gehandelt hat. Noch vor ein paar Jahren waren es eher die sogenannten Terrorcamps, in denen auch deutsche Staatsbürger in Anführungsstrichen ausgebildet wurden für Anschläge. Aber längst ist nun das Netz in den Fokus der Behörden geraten. Die vielen islamistischen TikTok-Videos im Netz, aufgenommen von charismatischen Predigern. Aber was genau transportieren diese Filme und welcher Umgang damit ist hier wirklich sinnvoll? Christoph Sterz hat recherchiert.
Brandbeschleuniger, Hochleistungsmotor für Radikalisierung, TikTokisierung des Islamismus. Das sind die Schlagworte, die fallen, wenn es um islamistische Influencer und Prediger bei TikTok, Instagram oder YouTube geht. Und so reißerisch diese Umschreibungen klingen mögen, sie haben einen wahren Kern, sagt der Pädagoge und Extremismusexperte Burak Yilmaz bei WDR 5.
Es läuft nicht mehr so wie in den 90ern ab, dass man gewisse Organisationen besucht und dort ideologisiert wird. Vieles passiert einfach im Internet. Diese Prediger sind sehr charismatisch, die sind sehr rhetorisch sehr versiert und sie sprechen die Themen der Jugendlichen an. Und die Videos sind halt eben wirklich High-End-Quality. Und eben durch diese charismatische Persönlichkeiten wird eben versucht, eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen.
Tatsächlich ist es bei Instagram oder TikTok nicht schwer, an islamistische Inhalte zu kommen. Und wer einmal von einem gütig lächelnden Prediger mit Ansteckmikro und perfekter Ausleuchtung erklärt bekommen hat, was alles Haram, also Sünde ist, bekommt oft direkt das nächste ähnliche Video angezeigt. Zum Beispiel dazu, ob ein Freibadbesuch in Ordnung ist.
Die Jugendlichen, was wir heute sehen, sie gehen ins Schwimmbad und die Augen drehen sich und wenden sich und schauen alles, was Haram ist. Und dann geht er nach Hause mit einem entsprechenden Druck. Und sagt mir, liebe Geschwister, dieser Druck, der aufgebaut wurde, inwiefern wird dieser abgebaut, wenn nicht durch Haram?
Solche Videos gibt es zu Tausenden im Netz und sie werden millionenfach angeschaut. Vor allem seit dem Angriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem darauf folgenden Gazakrieg. Islamistische Botschaften hätten im Netz seit Monaten immens an Reichweite gewonnen. Auch weil es in den Videos oft um Themen geht, die viele Menschen umtreibt. Rassismus oder Muslimfeindlichkeit zum Beispiel, sagt Florian Endres, Leiter der Beratungsstelle Radikalisierung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Aber was wir in unseren Fallkonstellationen auch nachzeichnen können, ist, dass die Leute sich hauptsächlich auch in der realen Welt mit Kontakten beschäftigt haben, die eben die Leute mit salafistischem, islamistischem Gedankengut erstmal in Kontakt gebracht haben. Die gesagt haben, komm doch mal mit in meine Moschee und so weiter. Und letztendlich dann natürlich die Social-Media-Komponente noch hinzukommt, dass sich jemand über den Konsum eines einzelnen Videos dahingehend radikalisiert, um dann wirklich auch zur Tat zu schreiten. Das ist uns zumindest in diesem Zusammenhang nicht bekannt.
Aber auch wenn ein Video zum sündhaften Freibadbesuch noch niemanden radikalisieren mag, das Islamverständnis der salafistischen Prediger gleiche dem von IS-Kämpfern, meint Endres. Das Gefährliche sei, dass der Übergang zur Gewaltbereitschaft, zum Dschihadismus fließend sei.
Das Interessante halt ist, was wir auch schon über Jahre hin feststellen, dass Personen, die sich in dieses Milieu hineinbewegen, aufgrund der Vielfalt der Angebote beispielsweise Kanälen folgen, die vielleicht eher sehr konservativ sind, aber in keinster Weise gewaltbefürwortend und dann aber im nächsten Klick sich schon ein Video angucken, das sehr stark in IS-propagandistische Richtung sich orientiert. Und dann gehen so diese fließenden Übergänge so aus, dass die Person möglicherweise dann doch zur Tat bereit ist.
Deshalb sei es wichtig, noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, Präventionskampagnen durchzuführen und Angebote wie TikTok oder Instagram stärker in die Pflicht zu nehmen. Und auch viel grundsätzlicher anzusetzen. Denn wer sich als junger Mensch radikalisiere, mache das eben nicht alleine durch ein paar Videos. Dahinter stünden oft auch große persönliche Probleme wie Einsamkeit, Sinnkrisen, Schwierigkeiten in der Schule oder komplizierte Familienverhältnisse. Dinge also, die sich nicht allein durch ein strengeres Vorgehen bei TikTok oder Instagram aus der Welt schaffen lassen.
Welche Rolle spielen die sozialen Medien bei der islamistischen Radikalisierung? Dazu hat Christoph Sterz recherchiert. Der Autor und Filmemacher Erik Bergkraut befasst sich in seinem neuen Buch mit dem Abschied von seiner todkranken Frau. 100 Tage im Frühling heißt der Text. Gleich ist er zu Gast im Büchermarkt, kurz nach 16 Uhr. Und Medias Res gibt es natürlich wie immer frisch, morgen im Radio um 15:35 Uhr und natürlich auch als Podcast jederzeit im Netz beziehungsweise zum Beispiel mit Ihrer Deutschlandfunk-App abrufbar. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.